wenn sich die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen nicht bald, und mit bald meine ich schnell, sinnvoll ändern. Wenn das nicht passiert, dann wird es eben keine Impulse geben, dann wird es nicht die Investitionsbereitschaft geben und werden wir weiter so vor uns hintaumeln, wie wir das jetzt schon längere Zeit machen. Wenn die Regierungskoalition sich sozusagen auch ideologisch in Anführungszeichen streitet, dann kann man keine wirklichen großen Veränderungen volkswirtschaftlich und politisch und steuerlich und von der Bürokratie her erwarten. Es wird halt viel geredet und die Umsetzungsgeschwindigkeit ist ein Problem, aber auch die Inhalte der Umsetzung sind ein Thema.
Willkommen beim IHK Unternehmenspodcast Wirtschaft für Zukunft. Hier sprechen wir über eure Herausforderungen im Unternehmensalltag, neue Anforderungen durch den Gesetzgeber und wir geben euch vor allem Tipps, wie ihr damit umgeht. Viel Spaß beim Zuhören. Es begrüßt euch Dorothee von Kschiwoblotzki. Heute haben wir eine besondere Folge. Sonst zoomen wir ja in die Unternehmen rein und schauen uns Praxisfragen an. Heute zoomen wir raus und werfen einen Blick darauf, wie es den Unternehmen aktuell geht und welche Erwartungen sie haben. In welchem Umfeld bewegen sie sich und wie ist aktuell die Stimmung? Dafür ist heute hier der Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages und gleichzeitig auch der Präsident der IHK für München und Oberbayern, Professor Klaus Josef Lutz. Herzlich willkommen, Klaus.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Klaus, wir haben gerade einen besonderen Einblick in die Unternehmen erhalten, und zwar durch die Konjunkturumfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags. Da haben wir 3200 Antworten erhalten von Unternehmen aller Branchen und Größen, also vom Solo-Selbstständigen bis hin zum Konzern. Und das Fazit der Unternehmerinnen und Unternehmer ist, die aktuelle Geschäftslage zeigt keinen Schwung nach vorn. Immer noch nicht. Dabei hatte Bundeskanzler Friedrich Merz doch einen Stimmungsumschwung bis zum Sommer prophezeit und dann einen Herbst der Reform ausgerufen. Ich habe jetzt auch mittlerweile schon vom hoffnungsvollen Frühjahr der Reform gehört. Wie ist denn die Stimmung bei den IHK-Mitgliedsfirmen?
Also zunächst diese Konjunkturabfrage der IHK ist deswegen interessant, weil wir regelmäßig immer die gleichen Fragen stellen und die Unternehmerinnen und Unternehmer auch die Möglichkeit haben, sozusagen offen zu antworten. Das ist also nicht nur so ein Multiple-Choice-Verfahren, sondern auch, wo brennt wirklich sozusagen der Schuh, was liegt euch am Herzen? Und es zieht sich mittlerweile wie ein roter Faden durch die Rückmeldungen in den letzten 2-3 Jahren. Es ist immer das gleiche Thema. Man ist mit der Politik nicht zufrieden, mit der Bürokratie, mit dem Bürokratieabbau. Also kurzum, nicht nur der Herbst der Reformen bleibt aus, sondern man sieht nicht die Signale, die unbedingt erforderlich sind, um Unternehmer zu motivieren, auch zu investieren seitens der Politik. Also mit anderen Worten, wenn sich die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen nicht bald, und mit bald meine ich schnell, sinnvoll ändern, wenn das nicht passiert, dann wird es eben keine Impulse geben, dann wird es nicht die Investitionsbereitschaft geben und werden wir weiter so vor uns hintaumeln, wie wir das jetzt schon längere Zeit machen. Also kurzum, die Unternehmer sind enttäuscht, dass nach dem Regierungswechsel die Impulse und die neuen Ideen, auch die Kreativität, all die Dinge, die uns versprochen wurden, überwiegend ausbleiben. Es gibt einige positive Ansätze, aber das reicht halt leider hinten und vorne nicht aus.
Ja, wie du gerade sagst, die Investitionsbereitschaft bleibt deshalb gering. Das zeigt die Umfrage auch ganz deutlich. Was sind denn die genauen Gründe? Denn immerhin gab es ja schon kleinere Firmchen, etwa die verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten auf Ausrüstungsinvestitionen, also auf Maschinen, Fahrzeuge, Computer.
Die degressive Abschreibung, die die Bundesregierung beschlossen hat, das ist sicher ein positives Signal. Aber auch die geplante Körperschaftssteuersenkung, auch wenn sie wirklich marginal ist, ist zumindest mal ein kleines Signalchen. Mehr ist es aber auch nicht. Nur wenn man nicht sieht, wo geht es wirtschaftspolitisch hin, auch auf der europäischen Ebene, dann haben wir die ganzen geopolitischen Veränderungen. Also bleibt dann wirklich die Frage, was kann ich jetzt als Unternehmer tun? Und dann, wenn ich nicht weiß, was kommt, wenn ich mich unsicher fühle, dann investiere ich natürlich nicht. Und da kann ich noch so viel Anreize schaffen. Die Gesamt volkswirtschaftliche, geopolitische Wirtschaftssituation ist für uns nicht besonders erfreulich. Und deswegen die Zurückhaltung der Unternehmerinnen und Unternehmer. Was machen sie? Sie senken Kosten, Personal wird in manchen Branchen abgebaut. Jeden Tag sehen wir neue Informationen, neue Artikel in den Zeitungen, Fernsehen, Rundfunk, online vor allem wird darüber berichtet. Die Prozesse werden optimiert und man versucht halt zu sparen, wo es nur geht. Mhm. Aber nur sparen reicht natürlich nicht aus. Mhm. Was wir brauchen, ist neue Technologie, Innovationsbereitschaft und auch den Mut, Dinge zu versuchen. Aber das kann ich nur machen, wenn ich mir so einigermaßen sicher bin, dass ich keine Fehlinvestition und damit eine Fehlentscheidung treffe. Ja.
Also der Staat investiert jedenfalls ganz gut. 25% ist der Staats, um 25% ist der Staatskonsum seit 2015 gestiegen. Das zeigt eine neue Studie des IFO-Instituts. Während die privaten Investitionen wieder auf das Niveau von 2015 zurückgefallen sind. Und Clemens Fuß, der Präsident des IFO-Instituts, warnt, die Lage sei dramatisch. Ist das übertrieben? Oder siehst du das auch so?
Das ist nicht übertrieben und du hast ein Wort in Mund genommen. Dieses Wort ist wahnsinnig wichtig, nämlich der Staatskonsum ist seit 2015 um 25% gestiegen. Das bedeutet ja nicht, dass sinnvoll und vernünftig investiert wird. Auch jetzt das Thema Sondervermögen, die Modifikation der Schuldenbremse im Grundgesetz und so weiter, führt nicht automatisch dazu, dass die Schulden, die in unserem Land gemacht werden dürfen, automatisch in eine vernünftige Investitionspolitik führen. Und wir befürchten alle, auch nicht nur hier in der IHK, sondern auch viele Unternehmerinnen und Unternehmen, mit denen ich spreche, alle befürchten, dass von den Geldern überwiegend konsumorientierte Investitionen getätigt werden, aber nicht wirklich Investitionen in Innovation, in die Infrastruktur, die an manchen Regionen in Deutschland ja wirklich sehr marode ist. Das heißt also, es werden Summen fehlgeleitet und leider nicht für das genutzt, für das man letztlich auch die Modifikation der Schuldenbremse vorgenommen hat. Da müssten wir jetzt ins Detail einsteigen. Ja. Deswegen ist die Antwort, dass die Aussagen vom Professor Fuß, vom IFO-Institut, mit dem wir ja eng zusammenarbeiten, nicht übertrieben, denn die Zeit läuft eindeutig gegen uns. Und es geht nicht nur um den Binnenmarkt in Deutschland und Europa, sondern es geht auch um die Veränderungen in der Welt. Wenn man sieht, was in künstlicher Intelligenz zum Beispiel in den USA durch einige wenige Top-Tech-Unternehmen investiert wird, Ähnliches gilt natürlich auch für China, dann treffen wir oder geraten wir immer mehr in den Hintergrund sozusagen. Wir verlieren Geschwindigkeit und wir verlieren damit aber auch die Chance, neue Dinge zu entwickeln und damit unsere Volkswirtschaft zu modernisieren und auch künftig wirtschaftspolitisch und ganz konkret zum Beispiel im Export die wichtige Rolle zu spielen wie in den letzten Jahrzehnten. Und das war die Basis für Wohlstand. Also kurzum, es geht auch um das Risiko, dass wir Wohlstand verlieren durch mangelnde Investitionen. Und auch eines ist wichtig, was viele Menschen nicht realisieren. Der Staat, okay, der kann und soll investieren, aber in die Bereiche, für die er zuständig ist. Wir werden sehr viel Geld für Zinsen, für Sozialausgaben, für die Verteidigung in der Zukunft ausgeben. Aber die wesentlichen Investitionen in Technik und Innovation ist natürlich im Rahmen der unternehmerischen Entwicklung zu sehen. Also mit anderen Worten, wir müssen Anreize in diesem Land schaffen durch die Politik, durch die Verwaltung, durch Bürokratieabbau, dass Unternehmerinnen und Unternehmer investieren und dann die Wertschöpfung wieder verbessert wird und die Wertschöpfung führt zu mehr Arbeitsplätzen, führt zu entsprechenden Steuerzahlungen und so weiter. Es ist ja ein Rattenschwanz an Konsequenzen.
Und wenn dann ein Teil des Sondervermögens dann doch in das Stopfen von Haushaltslücken dafür verwendet wird, dann haben wir natürlich ein Problem und am Ende steigen die Steuern und damit wird die Nachfrage auch wieder geringer, denn die Nachfrage, das ist ja ein großes Problem aktuell für die Unternehmen.
Die Nachfrage ist ein Thema, die Staatsquote ist ein Thema, die Steuern steigen tendenziell eher, als dass sie sinken. Insgesamt, ich meine das bezogen auf alle Steuern. Und wir sind damit nicht wettbewerbsfähig. Am Ende geht es um die Frage, wie stellen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland, aber auch in ganz Europa wieder her. Die Verschuldung der Staatshaushalte ist zum Teil gewaltig. An erster Stelle steht Griechenland, dann kommt Italien, dann kommt Frankreich. Wir bewegen uns noch im Mittelfeld. Allerdings, wenn jetzt die Schulden so aufgenommen werden, wie es genehmigt und besprochen ist, dann wird das über die Jahre, wenn damit nicht eine Verbesserung sozusagen der Produktivität volkswirtschaftlich erreicht werden kann, damit die Steuereinnahmen steigen, dann werden wir künftig, wenn ich es richtig im Kopf habe, 3% des BIP an Zinszahlungen zu leisten haben, plus ein steigender Sozialhaushalt und natürlich das Thema Verteidigung, wo man auch überlegen muss, wo wird denn da wirklich investiert? Man darf nicht vergessen, Donald Trump und Frau von der Leyen haben einen Deal, dass über viele 100 Milliarden US-Dollar auch Rüstungsgüter in den USA gekauft werden sollen. Ja, Fragezeichen. Was bedeutet das eigentlich? Und wo kommt dann auch das Geld her? Also ich sehe, dass das Eis immer dünner wird, auf dem wir als Unternehmerinnen und Unternehmer unterwegs sind.
Kommen wir nochmal zurück zur Umfrage. Wenn wir einen Blick auf die Branchen werfen, dann stöhnen besonders Industrie und Handel. Und die Nachfrage, wie eben schon angesprochen, die enttäuscht. Ein Drittel der Industrieunternehmen geht davon aus, dass die Beschäftigung an ihren bayerischen Standorten sinken wird. Zeigt sich hier denn schon der Strukturwandel, ich meine, in anderen Ländern hat es den ja schon längst gegeben, siehe USA, weg von der klassischen Industrieproduktion hin zur Dienstleistung, Wissen und Digitalisierung? Oder ist es einfach die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die dazu führen? Also Bürokratie sprechen wir ja immer mal wieder an, die hohen Energiepreise, hohe Arbeitskosten, das Zollhickhack.
Also es ist ein Sammelsurium an Problemstellungen und Herausforderungen. In der Vergangenheit hatten wir immer einen Strukturwandel in der Wirtschaft. Ja, die Veränderung ist das einzige Stabile, sagt man ja so schön. Und das haben wir natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt erlebt. Fakt ist jedenfalls, es wird weniger investiert. Ich glaube, wir werden eine höhere, ich spreche mal von einer sogenannten sektoralen Arbeitslosigkeit, mit einer sektoralen Arbeitslosigkeit uns auseinandersetzen müssen. Das ist an sich alles nichts Ungewöhnliches, aber es ist nicht nur konjunkturell, sondern strukturell bedingt. Und das ist das Problem. Das heißt, der Staat muss seine Hausaufgaben erledigen und sich auf das konzentrieren, was in einer sozialen Marktwirtschaft die Aufgabe des Staates ist, nämlich für die Infrastruktur zu sorgen und das auf modernsten Level. Und ich spreche jetzt nicht nur von Brücken, sondern ich spreche vor allem von dem leidigen Thema Digitalisierung, wo wir Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte mittlerweile hinterher hecheln. Und das ganze Thema Bürokratie, aber das ist nicht nur ein Thema von Bayern, Deutschland, sondern vor allem auch von der Europäischen Union. Ich fordere schon lange zum Beispiel die Abschaffung des Sustainable Finance Acts oder der Finanzregulatorik der Europäischen Union, wo letztendlich sowas wie eine Planwirtschaft versucht wird, und das wird nicht funktionieren. In keinem Land dieser Welt, und wir in Deutschland wissen wirklich, was Planwirtschaft bedeutet, hat das bisher Früchte getragen. Es ging immer schief und endete im völligen Chaos. Also mit anderen Worten, die Politik muss ganz dringend für bessere Standortbedingungen sorgen. Und die sollen sich auf das konzentrieren, für was sie da sind. Und nicht Luxusausgaben in der ganzen Welt, wo man sich fragt, ja, ist das wirklich eine zentrale Aufgabe für den Bund, für die Bundesregierung und damit aber auch automatisch immer eine signifikante Belastung des Bundeshaushalts.
Sollten wir die Kettensäge rausholen, wie Milei in Argentinien?
Ja, ja, gut, der Begriff Kettensäge ist ja irgendwie verbrannt. Aber Fakt ist jedenfalls, dass die Reformen in Argentinien über 2 Jahre vor der Wahl, Präsidentschaftswahl, vorbereitet wurden vom früheren Notenbankpräsidenten der Argentinier. Aber der hat nicht für Milei, sondern für seine Konkurrentin gearbeitet. Die wurde dann nicht Präsidentin und Milei hat ihn dann engagiert. Und hier wird ganz strukturiert und sauber Schritt für Schritt abgearbeitet, was zu einem Umbau der Bürokratie, zu einer Entschlackung der Bürokratie und damit aber auch zu einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der argentinischen Unternehmen führen soll. Und die ersten Erfolge hat er ja. Ich meine, das martialische Auftreten von Milei, da kann man drüber diskutieren, aber die Argentinier sind ein anderes Land, eine andere Mentalität, andere Gebräuche und Sitten. Also insofern würde ich mich an diesem Begriff Kettensäge jetzt persönlich euch dann nicht irgendwie festmachen, aber die Inhalte, die er macht, sind zumindest einmal vom Trend her für uns durchaus ein Vorbild und wir sollten uns da stärker an diesen Themen orientieren. Und das ist Bürokratieabbau, steuerliche Entlastung der Unternehmen, einfach auch die Optimierung von Entscheidungsprozessen in der Verwaltung. Und das hat auch immer wiederum eine Rückkopplung dann auf die Unternehmen selber. Also so ein bisschen könnten wir von Argentinien lernen, glaube ich.
Genau, abschauen, ja. Gibt es Branchen, die positiv überraschen?
Ja, natürlich das Branchenbild, darum spreche ich auch von der sektoralen drohenden Arbeitslosigkeit, ist wirklich durchwachsen. Dienstleister, Baugewerbe und Tourismus sind mittlerweile wieder einigermaßen zufrieden, allerdings das Baugewerbe auf wirklich niedrigen Niveau. Der Tiefbau ist, denke ich, ganz okay vom Trend her, aber das kann sich schnell wieder verändern. Im Wohnungsbau hinken wir ja Jahre hinterher. Keine der versprochenen Bauzahlen wurde erreicht über etliche Jahre. Da hat man halt sehr viel versprochen und nichts gehalten. Und das ist immer das Problem, wenn die Politik Dinge verspricht. Das ist wie bei uns auch, wie im Privatleben. Sie versprechen ihren Liebsten Dinge und die kommen dann nie. Irgendwann haben sie die Glaubwürdigkeit verspielt. Und das ist natürlich in der Politik ganz genauso. Und also insofern haben wir ein gemischtes Bild. Man kann sagen, dass die Finanzdienstleister und die Finanzwirtschaft, also Banken und so weiter, sind etwas optimistischer gestimmt als noch im Frühjahr. Wir haben eine höhere Rendite bei Staatsanleihen und auch im Kreditgeschäft die Ausreichungen steigen und vielleicht gibt es da dann den ein oder anderen Impuls, aber immer auf einem relativ niedrigen Niveau. Mhm. Es reicht nicht aus, um sozusagen das Ruder so herumzureißen, wie wir es schon mal erlebt haben mit der Agenda 2010 durch den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Ja, viele schauen nun auch auf die Verteidigungswirtschaft. Das ist wahrscheinlich, wenn man da hinschaut, dann geht es einem schon etwas besser.
Ja, die Verteidigungswirtschaft ist sicherlich konjunkturell auch ein kleiner Motor, ich will es mal so formulieren. Nur viele Unternehmen, die sagen, ja, okay, wir gehen aus unserem klassischen Geschäft weg und investieren in Verteidigungstechnologie. Das ist alles nicht so einfach. Sie können jetzt einfach irgendwas produzieren und an die Bundeswehr, an die NATO und so weiter verkaufen. Mhm. Das ist kompliziert. Das sind zum Teil langwierige und langjährige Genehmigungsprozesse. Dann gibt es auch den internationalen Wettbewerb, dann gibt es die Vereinbarung mit den Amerikanern. Wir sehen einen gewissen Impuls, ja, das ist so. Wir haben auch einige tolle neue Start-ups in diesem Bereich, zum Beispiel in der Drohnenproduktion und auch unbemannte Flugkörper bis hin zu unbemannten Jets. Und das Ganze wird im Wesentlichen hier in Bayern auch entwickelt und dann produziert. Aber es ist natürlich nicht ein 1:1 Ersatz, zum Beispiel für die Automobil-, für die Chemie-, für die Pharmaziewirtschaft. Das wäre illusorisch, zumindest nicht schnell, um sozusagen auch psychologisch Probleme der Menschen mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu lösen. Das wird so einfach nicht gehen, aber es ist in der Tat ein vielversprechender Impuls.
Ja, und wer weiß, wie lange der Boom in der Verteidigungswirtschaft noch anhält. Kann man sich ja auch fragen.
Ja, kürzlich habe ich gelesen, wir haben ja ein großes Unternehmen, börsennotiert, ich nenne es hier keine Namen, aber es ist klar, worum es geht, wo der Kurs förmlich explodiert ist. Und da stellen Analysten die Fragen, was passiert eigentlich, wenn es plötzlich in der Ukraine oder sonst wo auf der Welt Frieden gäbe, was ich mir für uns alle übrigens wünsche.
Natürlich.
Hat das eine Auswirkung auf den Aktienkurs? Fragezeichen. Das will ich jetzt nicht beantworten, aber du siehst auch, welche sozusagen intellektuelle Struktur hinter diesen Fragen stehen und das geht dahin bis zu moralischen und ethischen Herausforderungen. Ja. Ich will es mal ganz vorsichtig formulieren. Also da wird sich möglicherweise dann der Markt wieder abschwächen. Aber momentan sehe ich das nicht. Es gibt ja die Friedensinitiative jetzt, die neue, der Amerikaner und der Russen, ob das so alles akzeptiert wird von der Ukraine und welche Rolle die Europäische Union dazu dabei spielt, das werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass Europa wirklich eine entscheidende Rolle spielen kann. Das war in der Vergangenheit nicht so, sondern letztlich wird es zwischen den Amerikanern, den Russen und den Chinesen ausgehandelt.
Ja, vielleicht sind die nächsten Tage noch ganz spannend. Ja, du triffst tagtäglich auf Unternehmerinnen und Unternehmer. Was ist denn da dein Eindruck? Denn bisher haben wir über die Umfrage gesprochen und die allgemeine Politik, aber was ist im 1:1-Gespräch, wie ist da das Gefühl und die Stimmung?
Also ich war gerade gestern bei einer Veranstaltung der Deutschen Bundesbank und habe mit etlichen Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen, und zwar aus allen Sektoren. Durch die Bank ein sehr enttäuschendes Bild, erstens mal für mich, im Sinne von, ja, okay, wo bleibt hier der Optimismus? Denn die Menschen sind enttäuscht von der Politik, dass viele Versprechen, ich sage nur Stromsteuer zum Beispiel, nicht eingehalten wurden. Oder wenn irgendwas kommt, dann ist es immer ein halbherziger Kompromiss der beiden Regierungslager, CDU, CSU und SPD. Also die Enttäuschung über die neue Bundesregierung ist schon fulminant. Ich persönlich bin das auch, muss ich schon sagen. Ich hatte 2 Tage vor der Bundestagswahl noch Kontakt mit unserem jetzigen Bundeskanzler und war sehr positiv. Aber wenn die Regierungskoalition sich sozusagen auch ideologisch in Anführungszeichen streitet, dann kann man keine wirklichen großen Veränderungen volkswirtschaftlich und politisch und steuerlich und von der Bürokratie her erwarten. Es wird halt viel geredet und die Umsetzungsgeschwindigkeit ist ein Problem, aber auch die Inhalte der Umsetzung sind ein Thema.
Ja, dabei sind die Ermahnungen ja da, also hört man einfach nur der wirtschaftsweisen Veronika Grimm zu. Dann müsste die Erkenntnis ja eigentlich da sein, dass wir was tun müssen. Aber ich weiß auch nicht, ob da die AfD vielleicht auch immer noch reinspielt, dass man Angst vor dem Erstarken der AfD hat bei großen Reformen. Das könnte vielleicht auch eine Rolle spielen.
Also ich glaube, das Entscheidende ist, und wir stehen für die soziale Marktwirtschaft in den Kammern, dass im Bundestag Entscheidungen getroffen werden müssen, die strukturell, inhaltlich und vor allem von der Innovationskraft die Marktwirtschaft stärkt. Und nur so werden wir auch wieder wettbewerbsfähig. Und dann muss man sich die Mehrheiten organisieren. Mehr möchte ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Fakt ist jedenfalls, ich habe manchmal den Eindruck, auch in Gesprächen mit Politikern, die wir ja führen, das ist ja unser Auftrag auch, dass es nicht nur ein Geschwindigkeits- und Umsetzungsproblem gibt, sondern auch ein Erkenntnisproblem. Wenn ich nicht weiß, was wirklich und nicht verstehe, was wirklich die Probleme und Herausforderungen der Wirtschaft sind, dann ist natürlich auch schwierig, irgendwas vernünftig umzusetzen.
Hoffen wir, dass sich was tut. Was erwarten die Unternehmen von der Politik?
Also
ich wollte auch noch mal kurz erwähnen, die Hauptgründe, die Sie nennen für den fehlenden Schwung und die Investitionsbereitschaft, ist also die fehlende Inlandsnachfrage, die Rahmenbedingungen, die wirtschaftspolitischen und auch die Arbeitskosten.
Ja, ja, ist so. Das ist einfach so. Da muss man ran. Die Sozialkosten und die Sozialgesetzgebung und alles, was damit zusammenhängt, hat zu einer immensen Kostensteigerung geführt. Niemand will den Sozialstaat abschaffen. Wir stehen ja für die soziale Marktwirtschaft. Aber geholfen werden soll denen, die wirklich Hilfe benötigen und nicht kreuz und quer mit dem Füllhorn jeder, der gerade kommt, so ungefähr. Das geht einfach nicht. Das werden wir nicht durchhalten. Und das ist auch eine Last, und du bist eine junge Dame für die junge Generation, und das sehe ich nicht nur bei der Rentenversicherung, ist ein Riesenthema, sondern bei vielen anderen Sozialleistungen, die wir hier in Deutschland anbieten auch. Also man bräuchte hier ein Stück weit Mut, Dinge zu verändern, das sehe ich aber in der heutigen Koalition nicht. Der zweite Punkt ist, wenn ich ein Erkenntnisproblem habe, dann habe ich auch ein Umsetzungsthema. Also vielleicht müssen auch wir nochmal noch intensiver mit der Politik über diese Erkenntnisfrage reden, in der Hoffnung, dass man uns A zuhört, das tut man auch meiner Auffassung nach, aber dass man auch die vernünftigen und richtigen wirtschaftspolitischen Konsequenzen daraus zieht. Und es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht in unserem Land hinbekommen, Herrgott. Ja. Ja, wenn man sich überlegt, was Deutschland alles schon gemeistert hat, und dann waren wir auch immer der Schrittmacher für Europa, aber da ist momentan nicht sehr viel zu spüren. Und teilweise habe ich auch den Eindruck, Erkenntnisproblem, es kann teilweise sein, dass ich nicht verstehe, Also, da habe ich ein Erkenntnisproblem. Mhm. Aber ich habe auch dann Erkenntnisproblem, wenn ich eine Vogel-Strauß-Politik anwende, Augen zu und dann schauen wir mal, was passiert. Das haben wir im Gesundheitssystem, das haben wir im Rentensystem. Wir haben einen gewaltigen demografischen Wandel. Den können wir auch nicht zwischen Tür und Angel lösen. Das sind langfristige Themen, aber man muss es jetzt einfach mal angehen. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, und du hast Frau Professor Grimm zitiert, sie hatte in ihrem Sondervotum beim Sachverständigengutachten unter anderem auch herausgearbeitet, dass die Spielräume in den nächsten Jahren, wenn wir nicht weiter uns exorbitant zusätzlich verschulden, für Investitionen in Infrastruktur zum Beispiel, die Spielräume werden immer geringer. Und je mehr Schulden, umso höher wird auch die Zinslast. Und das kann natürlich dazu führen, da ist eine Zahl genannt worden, dass man bis zu 3% des BIP künftig als Zinszahlung hat. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Was bleibt dann übrig? Zinszahlung, die Sozialleistungen, ein höherer Verteidigungsetat, ja, und dann noch ein bisschen was für was auch immer. Und das reicht natürlich nicht aus, um unsere Infrastrukturthemen in Deutschland in den Griff zu bekommen.
Ja gut, dank der Neuverschuldung steigen immerhin die Geschäftserwartungen leicht an der Unternehmerinnen und Unternehmer. Das zeigt auch die Umfrage. Glaubst du, dass die Zuversicht jetzt anhält?
Ja, in einigen Branchen, wir haben ja vom Bau vorhin geredet, geht es ein klein wenig nach oben, aber es gibt keine Trendwende. Ich glaube, das muss man wirklich als Überschrift mal festhalten. Die Bundesregierung muss jetzt liefern, damit die Wirtschaft auch an psychologisch betrachtet an Hoffnung gewinnt, und Psychologie ist 50% plus eins. Ja, und wenn ich in einer schlechten Stimmung bin, investiere ich halt nicht, und wenn ich nicht dran glaube, dass es Strukturreformen geben wird, dann wird das Wirtschaftswachstum weiter in die Zukunft geschoben. Und also insofern, ja, es ist eine schwierige Situation. Was uns allerdings Hoffnung macht, sind einige Start-up-Initiativen. Gerade hier in München haben wir ja wirklich einen großen Hub. In Berlin gibt es sowas auch. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Silicon Valley oder mit Tel Aviv oder anderen Regionen, aber vor allem Silicon Valley. Nichtsdestotrotz, wir haben einige Unicorns, die als Beispiel auch dienen, dass man selber, unabhängig jetzt auch von politischen Entscheidungen, das Schicksal ein Stück weit in die eigene Hand nehmen kann und auch wirtschaftlich dann erfolgreich sein wird. Und das gibt mir persönlich zumindest ein bisschen Hoffnung. Mhm. Aber das Gesamtstimmungsbild ist eher negativ.
Ja. Welche Themen packen wir jetzt als IHK an?
Also der erste Punkt ist, Erkenntnisproblem mit der Politik sprechen. Das ist ja auch eine der Hauptaufgaben der IHK. Wir beraten die Politik fortlaufend und machen auch konstruktive Vorschläge. Es gibt in Berlin, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 448, sagen wir circa 450 Reformvorschläge der großen Verbände, auch des DIHK dann natürlich, im Hinblick auf eine Entschlackung der Bürokratie. Davon ist nicht so wahnsinnig viel umgesetzt. Also auch hier sollten wir der Politik auf die Hände schauen, dass was geschieht. Und wir brauchen auch eine Wachstumsagenda. Also Schulden dann bitte nur für die Neuinvestitionen, wie ich schon beschrieben habe. Bürokratiemonster wie das Tariftreuegesetz müssen wir stoppen. Das hilft niemandem. Wir brauchen wirklich eine umfassende Reform der sozialen Sicherungssysteme, weil wir sonst in den Kosten ertrinken. Und wir persönlich jetzt hier in der IHK, wir stärken vor allem jungen Leuten und Gründern und den Startups den Rücken, zum Beispiel mit unserem Scale-Up-Council, mit dem wir versuchen, Hürden für die Jungen, das sind im Wesentlichen junge Leute, Hürden aus dem Weg zu räumen.
Ja, ist viel zu tun. Macht es dir noch Spaß?
Ja, mir macht der Job hier sehr viel Spaß und man lernt jeden Tag dazu, vor allem auch dieses Spagat zwischen lokales Geschäft und der Kontakt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, dann auch die hohe Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der IHK und dann aber auch die internationale Komponente, wenn wir aus der ganzen Welt Besuchergruppen bekommen, sind meistens Politiker, Wirtschaftsminister, Staatssekretäre, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer, und viele fragen uns, was ist eigentlich mit Deutschland los?
Mhm. Angenommen, wir hören uns in einem Jahr wieder. Mit welchem Satz würdest du dann die Stimmung beschreiben wollen?
Gott sei Dank gab es eine Trendwende allen negativen Forecasts zum Trotz. Und die Trendwende heißt, wir sind wieder auf dem aufsteigenden Ast. Das wäre schön,
super,
oder?
Ja, wir sind gespannt, was passiert. In unseren Folgen haben wir ja oftmals einen IHK-Tipp des Tages. Der heutige Tipp soll dein dringendster Appell an die Politik sein.
Mein Appell zunächst mal an die Unternehmerinnen und Unternehmer. Viele spielen ja mit dem Gedanken, Deutschland zu verlassen. Ich glaube, das ist keine gute Lösung. Wir müssen dann unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das ist das eine. Und das andere, Gräben, Mauern zwischen Politik und Wirtschaft müssen niedergerissen werden. Wir sitzen alle gemeinsam im gleichen Boot. Bei Politikern habe ich manchmal den Eindruck, die verstehen das nicht. Das ist auch Teil des Erkenntnisproblems. Oder wenn ich sehe, wie das Geld einfach ausgegeben wird, ohne darüber nachzudenken, wo kommt es denn her? Ja, Umverteilung per se ist keine Lösung, sondern zunächst muss alles, was ausgegeben wird, irgendwie erwirtschaftet werden. Und das ist auch die Verantwortung gegenüber der jungen und nächsten Generationen.
Ja, vielen Dank. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Klaus, dass du meine Fragen rund um die aktuelle BEHK-Konjunkturumfrage beantwortet hast. Und alle Informationen mit zahlreichen Grafiken, auch aufgeschlüsselt nach Branchen, findet ihr auf unserer Webseite. Den Link stellen wir in die Shownotes. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Meldet euch gern mit Anmerkungen, Fragen, Feedback über info@münchen.ihk.de. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.